Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Zunächst schlägt uns das Theater in den Bann. Wir berichten vom Theaterpreis der Faust, die Preisverleihung am Abend im Theaterhaus Stuttgart. Und wir berichten von einer Premiere in Hamburg, das große Heft, der Roman von Agato Christoph als Theaterstück, inszeniert von Karin Henkel. Und dann gibt's noch koreanische Tanzkunst, eine Truppe aus Seoul zu Gast in Berlin. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wir wollen jetzt über einen Theaterpreis sprechen, der zu den wichtigsten Preisen in Deutschland gehört, der Faust. Seit 2006 gibt es ihn, ausgelobt haben ihn der Bühnenverein, die Kulturstiftung der Länder und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste. Es ist ein undotierter Preis von Theatermachern für Theatermacher. Die Vorschläge für die Preisträger kommen also aus den Theatern, auch das macht ihn so wichtig. Der Faust wird jedes Jahr in einem anderen Bundesland vergeben, ein schöner föderaler Gedanke. Diesmal war Baden-Württemberg am Zuge. Im Theaterhaus Stuttgart wurde also am Abend die diesjährigen Faustpreise in 12 Kategorien verliehen. Eins stand schon vorher fest. Den Ehrenfaust für das Lebenswerk hat die Theaterleiterin und Regisseurin Brigitte Detier erhalten. Sie hat 4 Jahrzehnte lang das Kinder- und Jugendtheater geprägt. Heute Morgen hat sie hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur die Bedeutung von Theater und Kinder für Kinder und Jugendliche so beschrieben.
Man kann Kindern sehr viel zutrauen im Theater, aber die Welt um uns herum ist die Welt, die wir Erwachsene für die Kinder gestalten. Und dann müssen wir sie im Theater auch aufgreifen. Aber das sind sehr viel Bedürfnisse nach Gemeinsamkeit, nach ich bin nicht alleine mit meinem Schicksal. Es ist, glaube ich, schon ein großes Bedürfnis von Kindern nach Frieden, nach Nicht-Ausgrenzen. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit sind Themen, die Kinder und Jugendliche sehr beschäftigen.
Die Regisseurin und Theaterleiterin Brigitte Detier, der Ehrenfaust für ihr Lebenswerk. Der Faust 2025, die Preisverleihung heute Abend also im Stuttgarter Theaterhaus. Von dort live zugeschaltet ist Michael Lages. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Es ist ja oft so, dass es Faust-Auszeichnungen gibt für Theater, die nicht so zu den ganz großen Häusern gehören. War das diesmal auch wieder so?
Ja, das gehört, glaube ich, seit der Gründung vor 20 Jahren zu den wirklich herausragenden Eigenschaften dieses Preises, dass da die kleinen und selten beachteten Theater neben den ganz großen stehen. Ich mache das mal an einem Beispiel bei der Preisverleihung als an die Darsteller im Tanz. Da steht das Theater in Halberstadt, also das Harztheater Halberstadt, gleich mit dem ganzen Ensemble gegenüber einer Solistin aus Düsseldorf von der Deutschen Oper am Rhein, einem berühmten Haus, und erst recht im Staatsballett Berlin mit einem Trans-Tänzer Leroy Mokatle. Der hat letztlich gewonnen. Aber dass die Harzer, die Halberstädter und Quedlinburger tatsächlich in diesem Wettbewerb stehen, das ist schon mindestens genauso wichtig, als wenn sie ihn gewonnen hätten. So wird Aufmerksamkeit jenseits sozusagen der großen Autobahnen, der reisenden Kritik auch an Städte und Gemeinden verteilt, die es dringend nötig haben.
Wir wollen natürlich jetzt nicht alle 12 Kategorien durchgehen. Dafür fehlt uns die Zeit, Herr Lages. Lassen Sie uns auch mal über die Kategorie DarstellerInnen sprechen, und zwar im Schauspiel. Was gab es da für Nominierungen und was vor allem welche Sieger gab es da?
Also ein guter alter Bekannter von der Ostberliner Volksbühne, Milan Peschel, war im Rennen, eine Schauspielerin aus Bremen, Shirin Eysa, die inzwischen von Bremen nach Hannover gewechselt ist, und Thomas Schmauser, der an den Münchner Kammerspielen arbeitet und dort zuletzt als Henrik Höfgen in der Mephisto-Inszenierung von Jette Steckel, von der ja heute Abend auch noch die Rede sein wird, also von Jette Steckel zu sehen ist. Er hat bei der Preisverleihung mit sehr, sehr deutlichen Worten die politische Bedeutung herausgestrichen, dass man gerade diesen Text über den aufkommenden Faschismus in Deutschland spielt.
Ich fand's furchtbar, dieser Stoff, den wir in München spielen. Die Leute denken manchmal, der Text von 1936 ist improvisierter, aktueller Text. Und das finde ich schrecklich als Phänomen. Also die Politik, und wir haben ja Leute hier, das ist auch sehr gut, ihr müsst scharf sein, wir können Faschismus nicht akzeptieren, keine rechte Denke, das darf nicht sein. Ich weiß, wir alle kümmern sich drum, aber ich glaube, das muss ganz oben auf den Theatern stehen. Wir müssen ein antifaschistisches Theater machen. Das wollte ich sagen. Nee, muss man nicht applaudieren, ist egal. Darum geht's nicht. Wir müssen es nur wissen.
Thomas Schmauser in der Kategorie Darsteller in im Schauspiel ausgezeichnet. Herr Lages, welche wichtigen anderen Preise wurden denn noch vergeben?
Na, es gibt eine kleine Klammer zum Statement von Thomas Schmauser. Es gibt die neue Kategorie seit einigen Jahren Genre-Springer, also Gruppen und Ensembles, die zwischen den verschiedenen Arten der Kunst hin und her driften. Und da ist tatsächlich eine Produktion in den Blickpunkt gerückt, die das Internet selbst, also die Social-Media-Aktivitäten und die Strukturen im Netz, die ja so viel, viel, viel kreativer zu sein scheinen als das normale Leben, die ins Visier zu nehmen, weil die nämlich extrem aggressiv und offensiv gerade von der rechten Seite genutzt werden. Und da gibt es so etwas wie eine Klammer des Denkens zwischen dem arrivierten Theater, dem Münchner Kammerspiel in diesem Fall, und jungen Leuten, jungen Gruppen, die tatsächlich auf ihre Art und Weise den gleichen politischen Impuls benutzen, ihn aber sozusagen in ganz andere Richtungen wenden. Und das ist möglich dadurch, dass dieser Preis neben den sozusagen Stammkategorien, Sängerin, Sänger, Choreograf, Choreografin, eben tatsächlich auch diese zusätzlichen Kategorien gewonnen hat. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Es fehlt eigentlich immer noch eine, obwohl es jetzt schon so viele sind.
Nämlich?
Nämlich die der Theatermusik, der Schauspielmusik. Das ist so wichtig, ist mir in den letzten Wochen immer mal wieder aufgefallen. Wir haben immer alles über Oper und Musiktheater, aber die wichtige Bedeutung von Musik im Schauspiel wird leider immer noch ignoriert.
Carsten Broster ist Hamburgs Senator für Kultur und Medien und heute Abend aber viel wichtiger, er ist zugleich Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich vermute mal, er hat auch sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, einige wichtige programmatische Sätze und kulturpolitische Gedanken zu formulieren. Welche Akzente hat er denn gesetzt?
Naja, also bei Carsten Broster ist es so, der kann immer über alles reden, dass es druckreif ist. Das ist das Angenehmste an politischem Profil, was ich in dieser Republik im Moment an Kulturpolitik sehe. Ein so kluger und differenzierter und klar denkender Mensch, der, und das macht seinen besonderen Witz aus, in einem seiner Statements auch Leonard Cohen beschwören kann.
Und ganz ehrlich, I've always tried to do both ist, glaube ich, exakt das, was das Theater kann. Die Faust erheben und Halleluja singen. Und sagen, das Schöne, das Großartige prägen, gleichzeitig aber wissen, dass man in einer Situation steckt, in der man auch für etwas einstehen und für etwas kämpfen sollte. Und wir sind, glaube ich, gerade gesellschaftlich alle miteinander in einer Situation, in der wir auch für etwas einstehen und etwas kämpfen sollten. Und das sind Ideen, die eine ganze Menge mit Theater zu tun haben. Wenn wir darüber reden, wie ist eigentlich Empathie in einer Gesellschaft möglich? Wie ist Respekt in einer Gesellschaft möglich? Wie sind Gemeinschaftserlebnisse in einer Gesellschaft möglich? Wie ist es möglich, sich vorstellen zu können, dass etwas anderes in die Welt kommt als das, was uns momentan schon umgibt? Dann sind das alles Fähigkeiten und Fertigkeiten, die das Theater im Kern ausmachen. Wie will ich auf einer Bühne stehen und jemanden spielen ohne die Befähigung zur Empathie?
Carsten Broster, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Herr Lages, ganz kurz zum Schluss. Wir sollten selbstverständlich auch über die Inszenierung dieser Preisverleihung sprechen. Ganz kurz, wie hat denn die Truppe Familie Flöz diesen Abend gestaltet?
Eindeutig kreativer, als das häufig in den vergangenen 20 Jahren der Fall war. Ich habe ja mindestens mehr als die Hälfte dieser Verleihung gesehen, häufig traten dann Moderatoren auf oder Moderatorinnen, die sich selber für ein bisschen wichtiger eigentlich als die Preisträger hielten. Und das wurde manchmal etwas unangenehm. Diese ist eine stumme Gruppe, es sind Pantomimen mit sehr, sehr fantasievollen Masken. Und die haben auf eine sehr geschickte und sensible Art und Weise jeweils, wie soll man sagen, die Anmoderation, das Hinführen zu den einzelnen Kategorien geschafft. Und dann, weil sie ja keine Worte hatten, mussten sie sozusagen immer den Preisträger mit einem Handyfoto abliefern, weil sie den Namen nicht vorlesen konnten. Also eine wirklich schöne Pointe, die diesen Abend ja auf eine Art und Weise sympathisch gemacht hat, dass man sich auch gefreut hat, in diesem Theaterhaus Stuttgart, das ja ein privates Haus ist, nicht das normale Staatstheater, diesen Preis tatsächlich so auch so präsentiert zu bekommen. Ein, glaube ich, insgesamt rundum gelungener Abend.
Der Faust, die Preisverleihung am Abend im Theaterhaus Stuttgart. Live von dort hat uns Michael Lages berichtet. Vielen Dank, Herr Lages, und ein Gruß nach Stuttgart.
Dankeschön, gern geschehen.
Die ungarische Schriftstellerin Agota Krzysztof ist 1956 nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes in die Schweiz geflohen. Da war sie 20 Jahre alt. In den 80er Jahren gelang ihr mit der Romantrilogie Das große Heft, Der Beweis und Die dritte Lüge ein fulminanter schriftstellerischer Durchbruch. Ihre Texte wurden in 20 Sprachen übersetzt, für den Film und auch für die Bühne natürlich adaptiert. Das große Heft handelt von den Zwillingsbrüdern Klaus und Lukas. Die Zeit hat diesen Roman als Weltliteratur bezeichnet. Zahlreiche Theater haben das Buch für die Bühne adaptiert. Jetzt auch das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Karin Henkel hat das Werk inszeniert und Katrin Ullmann hat die Premiere gesehen und sie ist jetzt live aus einem Studio des NDR zugeschaltet. Frau Ullmann, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Zwillingsbrüder Klaus und Lukas, welche Geschichte der beiden erzählt denn die Autorin Krzysztof?
Ja, in dem ersten Band, Das große Heft, werden diese zwei etwa 10-jährigen Zwillingsbrüder eben in Kriegszeiten zu ihrer Großmutter aus Land gebracht und leben bei dieser herzlosen alten Frau und müssen eigentlich für jeden Bissen hart arbeiten. Doch die beiden, die in dem Buch, also in dem ersten Band noch namenlos bleiben, leiden nur kurz, denn bald härten sich die Brüder ab und bringen sich nach und nach so ein Alphabet des Überlebens bei und lernen, wie man bettelt, lügt, stiehlt, tötet. Und man muss sagen, sie sind weder gut noch böse. Sie folgen eigentlich so einem ganz eigenen inneren Kompass, der sie manchmal zu Wohltätern macht und manchmal aber auch zu Richtern und manchmal auch zu Mördern. Und ihre Beobachtung eben schreiben sie in ein großes Heft und schützen sich mit der Kraft ihrer sehr, sehr sachlichen Sprache vor diesem ganzen Zynismus des Elends.
Die stilistische Besonderheit des Romans ist ja die sehr sachliche, nüchterne Sprache der Autorin Krzysztof, auch bei Schilderung von extremer Gewalt. Wie, in welchem Setting bringt denn jetzt Karin Henkel diese Sprache und damit, wie bringt sie den Stoff auf die Bühne?
Ja, man muss erst mal sagen, Karin Henkel hat wirklich eine 1A-Besetzung. Sie erzählt das Buch mit den drei Spielerinnen Nils Kahnwald, Christoph van Boven und Julia Wieninger. Und Kahnwald und van Boven spielen eben meistens die beiden Zwillingsbrüder, aber in Dialogen mit weiteren Figuren eben auch den Offizier, den Polizisten oder den Pfarrer. Da schlüpfen sie wirklich ganz kurz und geschmeidig in diese anderen Rollen. Und Julia Wieninger ist auf der Bühne eine Art Autorinfigur. Also sie tritt als Agota Krzysztof, als Lookalike auf. Die Kostümbildner Nina von Machow hat sie in einen blau-lila karierten Anzug gesteckt und in die Brücke aufgesetzt. Und so sieht sie ein bisschen ähnlich. Und manchmal ist sie aber auch die, schlüpft sie auch in die Rolle der Großmutter. Und wirklich das Beeindruckendste an diesem Abend fast ist das Bühnenbild von Katrin Brack. Da hängt wie so ein Uf ein rundes Gestänge unter der Decke. Daran sind, würde ich mal sagen, so ein Dutzend Scheinwerfer und Megafone befestigt. Dieses Gebilde bewegt sich ganz langsam und senkt sich auch mal in Schräglage. Es sieht eigentlich aus wie so ein bewachendes Auge, aber auch wie eine riesige Tellermine. Und der Sound von Arvid Boh ist wirklich toll, sehr grollend und sehr düster. Und oft werden die Texte der SpielerInnen dann über dieses an dem Deckengebilde angebrachten Megafon ausgespielt. Also das ist ein wirklich sehr spezieller Effekt. Und insgesamt würde ich sagen, geht Henkel den Stoff wirklich sehr erzählerisch an, in kleinen Szenen, sehr nahbar. Die Brüder spielen die Erfahrung, also Kahnwald und Boven spielen die Erfahrung der Brüder, fast kindlich, neugierig, sehr nahbar. Und manchmal kommen noch zwei Kinderdarsteller dazu und doppeln diese Zwillingsbrüder. Und oft ist auch noch die Tänzerin Sabine Mollenaar mit auf der Bühne. Sie bewegt sich dann in ganz beeindruckenden, fast widrigen Verrenkungen, etwa wenn vom Tod der Mutter erzählt wird. Wir können ja mal reinhören.
Um die Lücke zu füllen, die der Krieg in mir hinterlassen hat, habe ich kurze Texte über meine Kindheit geschrieben, in der kleinen Stadt, bei Großmutter. Es sind insgesamt 29 Kapitel, keines länger als 2 Seiten. Ich muss sie noch in eine Ordnung bringen und ihnen jeweils einen Titel geben, korrigieren, alles, was zu viel ist, streichen, noch mehr streichen, weglassen und dann muss ich sie in der richtigen Reihenfolge abheften. Wir haben angefangen mit dem Tod der Mutter. Und wir machen weiter mit der Gestank.
Monate später,
mitten in der Nacht,
öffnen wir das Loch in Großmutters Garten mit dem Spaten. Ein großes Skelett liegt da, mit einem ganz kleinen Skelett an seiner Brust. Wir bringen die beiden Skelette in die Dachkammer. Wir legen die einzelnen Knochen des großen und des kleinen Skelettes auf Stroh.
Ein kurzer Ausschnitt aus dieser Inszenierung, um einen Eindruck davon zu bekommen. Einen wichtigen weiteren Aspekt müssen wir erwähnen. Frau Uhlmann, Karin Henkel, die Regisseurin, bezieht in ihre Inszenierung auch ZeitzeugInnen mit ein, die als Kinder den Hamburger Feuersturm überlebt haben. Also jeden Tag im Juli 1943, als ganze Stadtteile Hamburgs bombardiert und in Flammen aufgingen. Wie treten denn diese ZeitzeugInnen auf? Was löst das aus?
Ja, diese Zeitzeuginnen treten kurz vor der Pause auf und erzählen eben von ihren persönlichen Erfahrungen. Die Geschichten sind natürlich ergreifend, denn auch sie erzählen die Kriegsschicksale aus der Kinderperspektive. Das ist irgendwie ganz schön gemacht. Das wird zum Teil von Christoph van Boven verlesen, zum Teil von Julia Wieniger, zum Teil von Nils Kahnwald. Sie sprechen zum Teil selbst. Aber ganz ehrlich, ich hätte diese Kontextualisierung und diese Berichte nicht wirklich gebraucht. Sie wirken ein bisschen wie so ein merkwürdiges Add-on, wie so ein eigenes Dokumentartheaterstück. Und es mischt sich auch ein bisschen komischer Beigeschmack dazu, denn natürlich werden Opfergeschichten aus einem Täterland erzählt, auch wenn jüdische Schicksale unter den Berichten sind. Aber das eigentlich Interessante an dem Text von Agota Christoph ist ja die symbolische Kraft, die der hat. Und die geht meines Erachtens dadurch verloren.
Ich hatte es schon gesagt, der Roman ist mehrfach fürs Theater bearbeitet worden. Es gibt zwei Hörspielbearbeitungen, zuletzt von Erik Aldorfer von 2021, dann eine Verfilmung von 2013 von Janosch Sass. Der Roman hat also schon eine lange Wirkungsgeschichte, könnte man sagen. Was macht denn den Stoff für Theater, Hörspiel und Filmregisseure so interessant?
Ja, gerade habe ich den Eindruck, der hat wieder Konjunktur. Erst Anfang November hat ja auch die Regisseurin Jette Steckel das große Heft in Bochum inszeniert. Und vielleicht gibt es für dieses Comeback ja vor allem zwei Gründe. Das eine ist natürlich das Anliegen und auch die Aufgabe von Theatern, sich mit den großen Themen und Debatten der Zeit zu beschäftigen. So tauchen in den Spielplänen immer wieder Stücke zum Klimawandel auf und genauso auch Inszenierungen zum Thema Krieg, der ja aus unseren täglichen Nachrichten gar nicht mehr wegzudenken ist. Und das große Heft ist dafür natürlich eine sehr gute, sehr böse Vorlage. Es zeigt, wie sich so ein moralisches Fundament in extremen Situationen wirklich auflöst. Und zum anderen, davon hatten Sie es ja schon, ist es einfach die Sprache von Agota Christoph, die für Regisseurin natürlich unglaublich reizvoll ist. Das ist so schonungslos, so eindringlich, so analytisch. Das ist wirklich eins der Bücher. Ich habe das vor mehr als 20 Jahren gelesen und habe es bis heute nicht vergessen. Das ist wirklich so was Albtraumhaftes.
Und jetzt Ihr Fazit für die heutige Aufführung, vielleicht in ein, zwei Sätzen, Frau Uhlmann?
Ja, es ist wirklich bei der starken Vorlage sehr schwierig, da über das Buch hinaus was zu erzählen. Ich fand aber Karin Henkels Herangehensweise schon sehr interessant, sehr anschaulich. Manchmal verlor sie ein bisschen den Fokus und manches ist auf der Strecke geblieben. Aber insgesamt war das ein sehr nahbarer und vor allem wahnsinnig gut gespielter Abend.
Karin Henkel inszeniert am Deutschen Schauspielhaus Agota Christophs Das Heft. Katrin Uhlmann hat die Premiere für Fazit gesehen. Frau Uhlmann, vielen Dank und guten Abend.
Danke.
Es waren kämpferische Worte, die Paul Robeson 1937 in der Royal Albert Hall in London ausrief.
Jeder Künstler, jeder Wissenschaftler, jeder Schriftsteller muss sich jetzt entscheiden, wo er steht. Er hat keine Alternative. Der Künstler muss Partei ergreifen. Er muss sich entscheiden, für die Freiheit oder für die Sklaverei zu kämpfen.
Eine Forderung, im Spanischen Bürgerkrieg Partei zu ergreifen für die internationalen Brigaden. Paul Robeson, der afroamerikanische Sänger und Schauspieler, war ein kompromissloser Kämpfer der Bürgerrechtsbewegung. Zusammen mit seiner Frau Eslanda Robeson kämpfte er gegen Rassismus, Faschismus und Unterdrückung. Diesem Paar ist jetzt in der Akademie der Künste in Berlin eine Ausstellung gewidmet. Every Artist Must Take Sides. Jeder Künstler muss Stellung, Partei ergreifen. Mitkuratiert hat diese Ausstellung Johanna Keller. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Frau Keller, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Paul Robeson war zu Lebzeiten ein Star, jetzt ist er nahezu unbekannt, also müssen Sie uns den zunächst ein bisschen biografisch natürlich einordnen. Wer war Paul Robeson, wer war Eslanda Robeson?
Die beiden sind wirklich zwei Ausnahmepersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und deswegen haben sie ein Vermächtnis auch uns hinterlassen, was wir kennen sollten. Und genau das wollen wir jetzt auch mit dieser Ausstellung nochmal anregen. Du Bois sagte über Paul Robeson, er sei der bekannteste Amerikaner der Welt. Das bezieht sich sicher so auf die Ende 20er, 30er, 40er Jahre. Da war Paul Robeson wirklich ein Weltstar, wie Sie gerade schon gesagt haben.
Als Sportler.
Als Sportler hat er angefangen. Er hat eigentlich alles gewonnen. Er war in der Highschool der Beste. Er hat mit Auszeichnung sein Studium absolviert. Jura, interessanterweise. Er war tatsächlich im All-American Football, also auch ein ausgezeichneter Footballspieler. Und er wollte eigentlich eine Anwaltskarriere einschlagen. Und aufgrund auch der rassistischen Diskriminierung hat er davon dann Abstand genommen. Und eigentlich ohne eine wirkliche künstlerische Ausbildung sich als Sänger und Schauspieler profiliert. Und als solcher war er dann nicht nur in Amerika bekannt, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, hat viele Reisen gemacht, begleitet und auch gemanagt von Islanda Gudrobson, seine Frau, die aber selber eine ganz beeindruckende Karriere hat. Wie so oft ist es auch hier, dass die Frau hinter dem Mann etwas zurücktritt und gar nicht so bekannt ist, obwohl sie selber wirklich beeindruckende Leistungen erbracht hat. Sie war Schriftstellerin, Anthropologin, UN-Korrespondentin, also wirklich auch in der internationalen Diplomatie aktiv, hat viele Reisen unternommen, auch auf den afrikanischen Kontinent. Und beide haben sich konsequent eingesetzt gegen Unterdrückung.
Und wie sind Sie dazu gekommen? Wie haben die beiden sich politisiert? Gab es da sowas wie eine Initialzündung?
Ja, als afroamerikanische Person, also ist das natürlich schon biografisch auch angelegt. Paul Robeson ist der Sohn eines Sklaven. Das heißt, sie haben das auch in ihren Familiengeschichten. Und sie waren wirklich mit der rassistischen Unterdrückung ja noch in den USA konfrontiert. Sie waren in der Bürgerrechtsbewegung aktiv und haben dann aber über ihre internationalen Reisen auch gesehen, wie sehr dieser antirassistische Kampf in den USA verbunden ist mit dem antifaschistischen Kampf in Europa. Das waren ja gerade so die 30er Jahre. Sie haben das Zitat von 1937 gerade schon genannt. Every artist must take sides. Ein eindringlicher Appell, eben auch gerade angesichts des aufkeimenden Faschismus in Europa Stellung zu beziehen. Und sie haben das auch noch verbunden mit den Arbeiterkämpfen in der Welt, also gerade auch im Sinne der sozialistischen Ideale.
Sie sind viel gereist, haben Sie gesagt, und dann 1958 nach London umgezogen. Was waren die Gründe dafür?
Tatsächlich gereist sind sie vorher schon und dann kam eine Phase noch, also wirklich noch schlimmerer Verfolgung, nämlich unter McCarthy. Wir hören ja gerade auch in den aktuellen politischen Entwicklungen immer wieder den Bezug auf die McCarthy-Ära in den USA. Eine also knallharte antikommunistische Verfolgung und der sind auch sie zum Opfer gefallen. Und den beiden Robesons wurde der Pass entzogen, sie konnten dann nicht mehr reisen. Das war Ende der 40er, 50er Jahre. Und da ging es auch mit der Berühmtheit dann bergab und sobald sie wieder reisen konnten, sind sie dann auch nach London gereist.
Eine Ausstellung über ein Ehepaar, das sowohl künstlerisch als auch wissenschaftlich sehr erfolgreich war und sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert hat. Frau Keller, wie kann man so ein breites Wirken sichtbar machen? Also mit anderen Worten, wie ist die Ausstellung aufgebaut?
Wir gehen aus von der Verbindung der beiden zur Akademie der Künste und in diesem Fall zur Akademie der Künste Ost. Denn aufgrund auch ihrer sozialistischen internationalen Vernetzung waren die Robesons auch in der DDR Partner, politische Partner, künstlerische Partner und Paul Robeson wurde zum korrespondierenden Mitglied der Akademie der Künste Ost ernannt. Das ist ein Format, das gibt es heute schon gar nicht mehr. Mit der Vereinigung der beiden Akademien ist das abgeschafft worden. Thomas Heise, Mitglied der Akademie der Künste, hat dazu auch viel geforscht. Und als korrespondierendes Mitglied ist Paul Robeson mehrere Male nach Berlin gereist. Ihm wurde auch die Ehrendoktorwürde an der Humboldt-Universität verliehen. Ich denke, viele Leute, die damals in Berlin-Ost gelebt haben, werden sich daran noch erinnern. Denn das waren wirklich umjubelte Auftritte. Man sieht die Fotos auch in der Ausstellung. Also ganz großes Publikum in der DDR. Und daraus, aus dieser engen Verbindung, ergab sich dann auch, dass Franz Löser das Paul Robeson-Archiv an der Akademie der Künste gegründet hat. Und insofern hat die Akademie der Künste heute einen Archivbestand, der in der Ausstellung zu sehen ist.
Also auch ein Archivthema und ein Thema zur Geschichte der Akademie der Künste in Berlin.
Absolut, genau. Denn es erzählt uns wirklich viel über nicht nur die Geschichte von Paul und Islanda Gudrobson, sondern auch über die Geschichte der Akademie der Künste Ost und West und damit natürlich auch über die Geschichte Deutschlands und dann eben auch wirklich über das Zusammendenken von Kämpfen, die uns heute noch beschäftigen. Antirassistische, antifaschistische Kämpfe gegen Unterdrückung, das sind ja alles noch Themen, die uns heute bewegen und die hochaktuell für uns sind.
Nochmal ein Zitat. Wir sehen, wie rechtsextreme und faschistische Politik die Demokratien bedrohen und grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien und damit auch die Kunstfreiheit. Das schreiben Sie, Frau Keller, im Begleittext zur Ausstellung. Welchen Schluss haben Sie denn daraus gezogen für die Ausstellung?
dass wir das auch nochmal durch den Blick der zeitgenössischen Kunst reflektieren wollen. Und insofern ist die Ausstellung auf keinen Fall nur eine Archivausstellung. Es gibt tatsächlich viel Archivmaterial zu sehen, was auch wirklich beeindruckend ist. Einfach auch diese Aura des Objektes, wie Walter Benjamin gesagt hat, wirklich diese Originalobjekte. Aber es gibt vor allem auch 12 zeitgenössische Positionen. Das heißt, man kann sich die Ausstellung eigentlich auch angucken, wenn man nur einfach gute aktuelle Kunst sehen will.
Politische Kunst.
Auch politische Kunst, genau, die aber gleichzeitig auch ganz sinnlich sein kann und manchmal aber auch ganz direkt. Vielleicht zwei Beispiele. Eins ist ein Video von Sonja Clark, einer US-amerikanischen Künstlerin. Eine ganz poetische Arbeit basierend auf einem Gedicht von Gwendoline Brooks, was Paul Robeson gewidmet ist. Eine Tanzarbeit, die per Video abgefilmt wird. Also das ist jetzt eher ein poetisches Beispiel. Es gibt aber auch ganz direkte politische Arbeiten, wie unter anderem von dem Künstler Dred Scott. Der ist mit zwei Arbeiten in der Ausstellung vertreten. Eine hat den Titel »By reading this, you agree to overthrow dictators«. Also indem du dieses liest, stimmst du zu, dass du dich gegen Diktatoren wendest. Und das ist eine Arbeit, die Dred Scott 2017 zur ersten Amtseinführung von Donald Trump in den USA gemacht hat, im Whitney Museum. Das war damals eine Protestaktion gegen den Amtsantritt von Donald Trump. Und wir wissen ja, was sich seit 2017 alles zum Schlechteren dort gewendet hat.
Every artist must take sides. Resonanzen von Eslander und Paul Robeson. Die Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin ist bis Ende Januar zu sehen. Und das war die Mitkuratorin der Ausstellung, Johanna Keller. Frau Keller, vielen Dank. Und jetzt wollen wir auch noch mal den Robeson hören, den Paul Robeson, und zwar mit dem Titel Old Man River. Und wir hören, welche wunderbare Baritonstimme er hatte.
There's an old man called the Mississippi, that's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land? Don't look up and don't look down. You don't dare make the white horse frown. Bend your knees and bow your head and pull that rope until you're dead. Let me go away from the Mississippi. Let me go away from the white man boss. Show me that stream called the River Jordan. That's the old stream that I long to cross.
Wir wollen nun über eine Tanztheatertruppe sprechen, die in Europa nahezu unbekannt ist. Sie kommt aus Südkorea und der Ruf, der der Truppe vorauseilt, der ist gewaltig. Die Leiterin In Mi An und ihre Truppe soll in der Bedeutung vergleichbar sein mit Pina Bausch. Heute nun war diese Truppe, diese Kompanie aus Seoul, zu Gast in Berlin im Haus der Berliner Festspiele. Gerd Brendel hat nicht nur die europäische Erstaufführung des Stückes Post-Orientalist Express gesehen, sondern auch mit der Choreografin In Mi An gesprochen. Herr Brendel, welche Themen interessieren denn die Choreografin? Für welche Art von Tanz steht sie denn?
Es ist vor allen Dingen ein sehr lustbetonter, ein sehr bunter, ein sehr fast kindlicher Tanz, den sie seit fast, ja, sie ist 60 Jahre alt, seit sehr langer Zeit praktiziert und damit auch nicht nur bei sich zu Hause in Korea das Publikum begeistert, sondern auch weltweit. Sie kommt aus beiden Traditionen. Sie hat eine Ausbildung im klassisch-koreanischen Tanz und auch im zeitgenössischen Tanz. In den 90er Jahren hat sie quasi eine zweite Karriere in New York angefangen. Sie zählt Alvin Ailey und Merce Cunningham zu ihren Mentorinnen, war sehr beeinflusst von Isadora Duncan. Und seit den 2000er Jahren ist sie auch schon ein bisschen bekannt hier in Deutschland und in Europa. Sie trat auf beim Pina Bausch Festival in Wuppertal zum Beispiel. Und Pina Bausch zählt auch zu ihren Lieblingskolleginnen und zu ihren guten Freundinnen. Also es geht bei In Mi An immer um eine Gratwanderung zwischen der sehr bunten Tradition ihrer Heimat und zeitgenössischer Tanzsprache. Und vor der Premiere habe ich sie gefragt, was Tanz für sie bedeutet.
When I was born in this land, yeah, and it becomes our tools to open our hearts and open our mind. Because we have only two arms, two legs, one torso, one head. The baby dance, they standing, bouncing, that's their beginning dance. Everybody does same, doesn't matter with the Western and Eastern.
Tanz, das ist für sie eben das Werkzeug, um sich auszudrücken. Und wir haben halt nur Arme, Beine, Torso. Und selbst das kleine Kind fängt an, auf und ab zu springen und wir machen das mit. Und sie sitzt dabei und fängt an, selber noch zu springen und gestikuliert dabei. Es ist wirklich eine große Freude, dieser alten Dame zu begegnen.
Jetzt wollen wir natürlich konkret über diesen Tanzabend sprechen, den Sie erlebt haben, Herr Brendel. In dem Stück Post-Orientalist Express geht es, so war es zumindest angekündigt, um romantisierende westliche Vorstellungen von Asien. Das klingt ja, ja, das klingt nach Klischees. Wie werden die denn gewissermaßen abgearbeitet?
Also erstmal ganz am Anfang bei geschlossenem Vorhang sieht man eine Videoprojektion, wo all diese Bilder auftauchen. Tim und Struppi in Shanghai. Stumpfe Aufnahmen von balinesischen Tänzerinnen, Karikaturen aus dem 19. Jahrhundert, wo dieser mysteriöse, geheimnisvolle, auch gefährliche Chinaman zitiert wird. Und dann geht der Vorhang auf, es erscheint eine Figur aus dem koreanischen Maskentanz, eine Art Clownfigur, die mit dem Fächer das Publikum quasi einlädt, mitzukommen auf dieser Express-Tour. Und dann geht es los. Zu einem hypnotischen Soundtrack folgt eine revueartige Nummer nach dem anderen. Knallbunte Kostüme, sehr traditionell. Also man erkennt balinesische Tempeltänzerinnen, was so ähnlich aussieht. Diese fließenden Bewegungen mit diesen sehr filigranen Handbewegungen. Koreanisches, sehr ritualistisches Tanz und das alles in einem wahnsinnig rasenden Tempo, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll. Und das eben zu diesem sehr mitreißenden Soundtrack. Also man hört hier schon, da wird nicht einfach nur so eine Folklore-Nummer abgespielt, eine nach dem anderen. Diese Tänzer wirbeln ihren Tempo. Es gibt Anklänge an koreanische Tänze, chinesisches Tanztheater, Akrobatik, Saltos, Vornüberspringen. Und eine Figur, die immer wieder auftaucht, ist eine Figur aus einer chinesischen Legende über einen Mönch auf Pilgerfahrt nach Indien, der von einem schelmischen Affendämon Sukoko begleitet wird. Das ist so eine Art wirklich, ja, so ein göttlicher Schelm mit Superkräften, der immer wieder auftaucht. Und irgendwann kommen dann sogar Manga-Helden. Also keine traditionellen Kostüme mehr, sondern diese Manga-Helden mit so glinzerten, eng anliegenden Overalls, die dann so eine Art K-Pop-Choreografie machen. Also insofern, da wird dieses Traditionelle verlassen, das wird ganz modern. Und irgendwann dachte ich die ganze Zeit, das ist, als wenn Kinder auf dem Dachboden eine Truhe mit alten Kostümen entdeckt haben und die einfach ausprobieren. Und wahnsinnig virtuos und wahnsinnig solistisch gekonnt, großartig ausprobieren.
Tradition und Gegenwart, da gibt es auch eine Gegenüberstellung von Klischees und asiatischen Tanzstilen. Geht das insgesamt auf als Konzept?
Es geht da richtig auf, in dem Moment, wo man sich anfängt, okay, das ist jetzt schon ganz schön viel, wo man sich so ein bisschen fast schlechten Gewissen ertappt, was gucke ich mir da gerade an? Ist das nicht alles ein bisschen zu viel des Kitsches und zu viel Revue-Theater? Nein, da kommt sie selbst in mir an auf die Bühne, sehr gravitätisch, und markiert so eine Kampfsporthaltung und versucht so ein Ziegel Judo-mäßig, Karate-mäßig in so einen zu zerschlagen. Das klappt dann nicht und der Typ, der sie hält, der Tänzer, zerbricht dann den Ziegelstein über dem Knie und dann lächelt sie ins Publikum, so ganz verschlagen. Und dann geht's immer weiter. Das Finale, dann kommen noch mal die Tänzer in bunten, knielangen Röcken auf die Bühne. K-Pop mit einmal. Ein Panda, wirklich mit einem lebensgroßen Panda-Kostüm. Als wenn man dieses Klischee-Ding nicht mehr aushalten würde. Und ganz am Ende kommt sie noch mal auf die Bühne in so einem Polka-Dot-Kostüm. Das ist so eine Anlehnung an die japanische Künstlerin Kusama, ja, die ihr diese Polka-Dots gemacht hat. Mit so unförmigen Brüsten. Und die zersticht sie dann. Und am Ende steht sie dann da, diesem Sackkostüm, grinst ins Publikum und man denkt, was war das eigentlich gerade?
Also ein sehr anregender, unterhaltsamer Abend, so wie Sie es beschreiben.
Auf jeden Fall. Also Luftballon, Seifenblase, es ist eine Seifenblase, die zerplatzen, aber man erinnert sich gerne daran.
Post-Orientalist Express von In Mi An. Die europäische Erstaufführung am Abend im Haus der Berliner Festspiele. Gerd Brendel hat uns die Truppe aus Seoul und die Choreografin vorgestellt und auch ihre neueste Produktion. Herr Brendel, Dankeschön. Marcel Duchamp ist es gelungen, mit seinen Ready-Tapes in die Kunstgeschichte einzugehen. Ein Alltagsgegenstand wird dabei durch die Signatur des Künstlers einfach zum Kunstwerk. Ähnlich, aber mit etwas anderer Zielsetzung geht der britische Künstler David Shrigley vor. Er hat die Idee, aus wertlosen Tauen und Seilen Kapital zu schlagen. Aus London Gabi Biesinger.
Vier bunt verknäuelte Haufen von alten Tauen, Seilen, Schnüren türmen sich in den Räumen der Kunstgalerie im vornehmen Londoner Stadtteil Mayfair. Gesamtgewicht 10 Tonnen oder
heavier than a Tyrannosaurus Rex or 2.5 hippos.
So viel wie ein T-Rex, Dinosaurier oder 2.5 Nilpferde. Der Künstler David Shrigley durchkämmte England monatelang auf der Suche nach ausgedienten Seilen. Von gewaltigen Tauen, mit denen Kreuzfahrtschiffe festgemacht werden, bis zu dünnen Schnüren für Krabben und Hummerfallen sowie Kletterseilen.
There's fisherman's rope, there's climbing rope, there's mooring rope.
Seine Hauptsorge dabei,
to make sure it didn't stink of dead sea creatures.
Dass die Seilberge fischig stinken könnten, darum wurden alle Taue gebleicht.
We achieved that by bleaching it.
Shrigley möchte zeigen, dass man alte Seile, die eigentlich ausgedient und keinen Wert mehr haben, tatsächlich noch zu Geld machen kann.
I guess I was interested in the idea that this is a thing that has no value, where its purpose has been exhausted. You can't use this rope.
Ausgangspunkt war für ihn die englische Redewendung Money for old rope, die so viel bedeutet, dass man auch mit wertlosen Dingen Geld verdienen kann.
The starting point was the aphorism Money for old rope, in that you're invited to buy some old rope. And yeah, it's kind of how I make a living.
Die Umsetzung der Redewendung in die Tat. Als Künstler könne er so seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und der Preis, den Shrigley für die Installation Old Rope für seine vier Seilhaufen verlangt, ist nicht ohne.
Well, £1 million plus VAT. So if you wanted to buy it, you need to budget for 1.2.
1 Million Pfund plus Mehrwertsteuer, umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro. Er findet das gar nicht so teuer, denn schließlich bekomme man für das Geld 10 Tonnen moderne Kunst.
You've got 10 tons of contemporary art. I think it represents excellent value.
Der 57-jährige Shrigley war 2013 für den renommierten Turner Prize nominiert und 2016 wurde ein von ihm entworfener 7 Meter hoher ausgestreckter Riesendaumen aus Bronze mit dem Werktitel Really Good auf dem Trafalgar Square gezeigt. Am bekanntesten ist Shrigley für seine strichmännchenartigen Cartoons, die durch ihre einfachen Formen, wiederholte Rechtschreibfehler und Durchstreichungen oft unfertig wirken. Damit bildet Shrigley mit schwarzem Humor unterlegte, bizarre und absurde Situationen ab. Und insofern ist keinesfalls auszuschließen, dass Shrigley mit seinem millionenteuren Seilhaufen vor allem den überdrehten Kunstmarkt auf die Schippe nehmen will. Dass sich jemand findet, der ihm die Million zahlt, daran glaubt der Künstler fest. Und ganz besonders würde er sich freuen, wenn sich eine Bank entschließen würde, die Installation in ihrer Eingangshalle zu präsentieren, erklärt Shrigley augenzwinkernd.
It would be nice in the foyer of a bank, corporate art.
Kunst, mit der Unternehmen sich schmücken. Banken wissen, wie das mit dem Verkauf alter Seile läuft. Und sie wissen, Werte zu schätzen, die man für gutes Geld kaufen kann.
Ideen muss man haben, der Künstler David Shrigley. Aus London war das Gabi Biesinger. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons. Heute wieder mit dem Wochenrückblick und zwar von Arno Orzesek.
Na Vater, endlich geht's jetzt los. Erstmals hockst du auf der Nürnberger Anklagebank in der ersten Reihe. Das hat, Massenmord hin oder her, dein Eheweib Brigitte und uns 5 Kinder stolz gemacht, wenn wir dich in der Wochenschau sahen. Mutter schrieb dir sogar, dass du von allen Angeklagten am besten aussiehst. Meist trägst du eine dunkle Sonnenbrille wegen deiner Bindehautentzündung. Vielleicht lag die Entzündung auch an all den Gehängten, Vergasten, Erschossenen und Verhungerten, für die du, als sogenannter Stellvertreter Hitlers, im Generalgouvernement politisch verantwortlich warst. So begann in der Wochenzeitung Die Zeit ein letzter Brief an meinen Vater, verfasst von dem 86-jährigen Niklas Frank, dem Sohn von Hans Frank, der einst als Schlächter von Polen bekannt war. Überspringen wir zwei Generationen. Susanne Siegert, Jahrgang 1992, produziert Videos für Instagram und TikTok, die über den Holocaust aufklären, und hat das Buch Gedenken, Neudenken veröffentlicht. Im Interview mit der Wochenzeitung Der Freitag erklärte Siegert, warum sie empfiehlt, das Gedenken an die NS-Zeit an die eigene Familiengeschichte zu binden. Wenn man sich seinen Stammbaum anschaut, sind da oft nur zwei Zeilen zwischen einem selbst und den Menschen, die in der Wehrmacht gekämpft haben oder bei der SS waren. Man muss nicht nach Auschwitz fahren, um sich einen Tatort der Nazi-Verbrechen anzusehen. Oft reicht es schon, mal zu Hause vor Ort zu recherchieren. Da findet man häufig Orte, die man mit dem Fahrrad erreichen kann. Für neues Denken beim Gedenken, Susanne Siegert im Freitag, deren Parole lautet: Wir müssen weg von diesem leeren Sprechen. Thorsten ist kein Nazi, titelte die Süddeutsche Zeitung. Thomas Voskuhle, ehemals Präsident des Bundesverfassungsgerichts, derzeit Vorsitzender des Vereins Gegen Vergessen für Demokratie, warf die Frage auf: Sind alle, die AfD wählen, rechtsradikal? Nein, lautete Voskuhles Antwort. Viele gehören zu einer verunsicherten, stillen Mitte. Wir müssen sie zurückgewinnen. Voskuhle erklärte dann, wie das funktionieren könnte. Die meisten Menschen lassen sich nicht gern belehren. Letztlich wird man nur über direkte Gespräche und ein ehrliches Verstehen wollen Vertrauen gewinnen können, nicht über Kontaktvermeidung und zur Schau gestellte Moral. Ich plädiere deshalb für viel mehr niederschwellige Begegnungen, nicht im Netz, sondern im Ort. Eine völlig unterschätzte Rolle spielen hier die Vereine, Sportvereine, Jugendzentren, die gerade deshalb besonderer Förderung bedürfen. Wichtig erscheint mir, dass an diesen Orten nicht nur geredet wird, sondern auch getan. Emotionen gehorchen keinen rationalen Argumenten. Die Ethnologin Juliane Stückrath schreibt, nicht das Fest ist das Gemeindeleben, sondern die Organisation des Festes. Thomas Voskuhle in der SZ. Tja, dass die Organisation des Festes das Gemeindeleben ist, das hat die AfD offenbar am besten verstanden, wie auch aus dem Buch In der Nähe vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht von Simon Strauß hervorgeht, bekannt als Autor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Michael Sommer hat das Buch in der SZ besprochen und beschrieben, was Strauß an einem Prenzlauer AfD-Landtagsabgeordneten beobachtet. Der AfD-Abgeordnete agitiert gegen ein Flüchtlingsheim, einerseits. Andererseits wohnt er in einem sanierten Schulhaus, engagiert sich im Fußballverein, organisiert Seniorentreffs und Traktorenwettkämpfe. Er ist kein DDR-Nostalgiker, erinnert aber an die gelebte Nähe im SED-Staat. Sind Heimatverbundenheit, Nachbarschaftssinn und bürgerschaftliches Engagement des AfD-Mannes echt oder opportunistische Camouflage? Auch Strauß kann dieses Rätsel nicht lösen, aber er zeigt, dass die Polarisierung zwischen Somewheres und Anywheres tiefe Wunden in den Gefühlshaushalt der Gesellschaften Europas und Nordamerikas geschlagen hat. So der SZ-Autor Sommer über das Buch In der Nähe von Simon Strauß. Somewheres werden übrigens Leute genannt, die die Welt von einem bestimmten Ort aus betrachten, während Anywheres sie von überall betrachten, weil sie überall leben könnten. Wutbücherwurm probt den Aufstand, betitelte die FAZ Julia Enkes Bericht von der Büchermesse Seitenwechsel in Halle an der Saale, wo sich wertkonservative Rechte und Rechtsextreme in den Armen lagen, wie Enke unterstrich. Die Schriftsteller Wendt und Kunkel zeigten sich fasziniert, dass die DDR, ein mit Geheimdiensten und Polizei aufgerüsteter Staat, in wenigen Wochen kollabieren konnte. Das gibt ihnen Hoffnung. Man habe jetzt zwar keine DDR 2.0, aber, so Kunkel, nach dieser Messe werden wir die Linken alle wegfegen, dahin, wo sie hingehören, auf den Müllhaufen der Geschichte. Überhaupt würden, Stichwort AfD-Verbot, die gar nicht daran denken, dass in naher Zukunft vielleicht sie verboten werden. So ist diese Büchermesse Seitenwechsel vor allem eins: ein organisierter Angriff auf den Rechtsstaat unter dem Vorwand der Kultur. Julia Enke in der FAZ. Zum Schluss: Sterben und Leben. Für die Tageszeitung Die Welt war er der andere 68er, während die Frankfurter Rundschau betonte, jüdische Intellektuelle wie ihn wird es bald nicht mehr geben. Gemeint war Mischa Brumlik, der nun verstorbene Pädagoge, Philosoph und Publizist, dessen Werdegang die FAZ so beschrieb. Vom Zionismus über den Antizionismus zum Postzionismus. Seinen 80. Geburtstag feierte Neil Young, dem der Berliner Tagesspiegel die zornige Stimme eines Engels zubilligte und ein Zitat aus dem neuen Album Big Crime hervorhob. Don't need no fascist rules, don't want no fascist schools. Also etwa, brauche keine faschistischen Regeln, will keine faschistischen Schulen. Glückwunsch, Neil Young. Ach ja, sollte Sie das bescheidene Sonntagswetter auf libidinöse Gedanken bringen, beachten Sie bitte mit einer Überschrift der FAZ: Wahre Liebe zieht an, nicht aus.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick heute von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.